Willkommen zu dieser tiefgehenden Analyse. Also, normalerweise, wenn wir über moderne Spiritualität, persönliches Wachstum oder Heilung nachdenken, haben wir ja sofort diese richtig friedlichen Bilder im Kopf, oder?
Ja, absolut. Man denkt an tiefe innere Ruhe, vielleicht so leuchtende Erkenntnisse.
Genau, die obligatorische Yogamatte im Morgenlicht.
Richtig.
Und die Grundannahme ist dabei fast immer, Bewusstsein befreit uns. Aber unser Ziel heute ist es, genau diese wohlige Grundsäule mal wirklich schonungslos zu hinterfragen. Wir nehmen uns dafür nämlich ein extrem provokantes Essay von David Snowden vor. Der Titel lautet Die Perversion der esoterischen Manipulation.
Ein ziemlich heftiger Titel, ja?
Absolut. Und unsere Mission für dich heute ist es, die Mechanik hinter einer sehr unbequemen Frage zu durchleuchten. Nämlich, was, wenn ein Großteil dieser ganzen Lehren über Liebe und Heilung uns in Wahrheit gar nicht befreit, sondern uns eigentlich nur betäubt?
Ja, das ist wirklich der Kern der Sache.
Was, wenn sie insgeheim dazu dienen, echten Schmerz zu verklären und jeden Funken Widerstand in uns einfach zu neutralisieren? Aber bevor wir da richtig einsteigen, vielleicht ein kurzer, wichtiger Hinweis vorab.
Der Disclaimer.
Genau. Wir fungieren hier wirklich nur als deine objektiven Guides. Wir machen uns diese steilen Thesen jetzt nicht zwingend zu eigen und wir ergreifen hier auch keine Partei für oder gegen bestimmte spirituelle Richtungen.
Richtig. Wir schlüsseln Snowdens Gedanken rein analytisch für dich auf, damit du dir am Ende ganz einfach selbst eine fundierte Meinung bilden kannst.
Also lass uns das mal aufdröseln. Wo fängt Snowden da eigentlich an?
Also, wir sezieren hier gewissermaßen das zentrale Narrativ der modernen Esoterik. Snowden greift direkt das absolute Fundament an, auf dem unzählige dieser Lehren aufbauen.
Okay, welches Fundament genau?
Die Vorstellung, dass alles im Leben, also wirklich alles, auch das grausamste Leid, Kriege oder Missbrauch, einen höheren Sinn hat.
Ah, okay.
Die Prämisse dieser Szene ist ja extrem oft, dass persönliche Katastrophen eigentlich bewusste Entscheidungen unserer eigenen Seele vor der Geburt waren.
Krass, ja.
Aus dieser Perspektive heraus ist dann plötzlich nichts mehr einfach nur brutal, sinnlos oder schlichtweg falsch. Alles wird stattdessen zu einer kosmischen Lektion deklariert, zu Unterrichtsmaterial für unsere geistige Entwicklung sozusagen.
Wow. Also wenn man das konsequent zu Ende denkt, ist das ja wie so ein extrem zynischer, kosmischer Kundenservice. Man ruft, metaphorisch gesprochen, völlig verzweifelt an, weil das eigene Leben komplett in Trümmern liegt. Und die Hotline des Universums sagt dann völlig ungerührt: Tja, das war genau Ihre Bestellung vor der Geburt. Kein Rückgaberecht, bearbeiten Sie Ihre Lektion. Aber das wirft doch sofort ein massives ethisches Problem auf. Wenn das Opfer sich sein Schicksal angeblich selbst ausgesucht hat, nur um spirituell zu wachsen, dann nimmt diese Logik dem Täter doch quasi jede Verantwortung ab, oder?
Exakt.
Der Missbraucher wird dann einfach zum unfreiwilligen Dienstleister für das Seelenwachstum des Opfers. Das ist doch absurd.
Und genau das ist der philosophische Kern, an dem Snowden den Hebel ansetzt. Wenn wir da mal kurz in die Geschichte der Philosophie und Theologie schauen, landen wir unweigerlich beim sogenannten Theodizee-Problem.
Ah, okay, das musst du kurz erklären.
Das ist diese jahrtausendealte Frage: Wie kann eine allmächtige, liebende Instanz eine Welt voller Grausamkeit und Ungerechtigkeit überhaupt zulassen?
Stimmt, ja. Die klassische Gottesfrage.
Genau. Früher haben die Menschen Dämonen oder einen strafenden Gott verantwortlich gemacht. Die moderne Esoterik liefert auf dieses uralte Problem nun eine scheinbar elegante, aber hochgefährliche Antwort.
Nämlich?
Sie zieht die Verantwortung komplett von einer höheren göttlichen Instanz ab und lädt sie als totale Last auf das Individuum ab. Der personifizierte Gott oder das Universum ist damit fein raus.
Weil die metaphysische Schuld gewissermaßen privatisiert wird.
Richtig, genau das.
Das bedeutet dann in der Praxis, wenn ich ohnmächtig bin, leide und protestiere, darf ich das System oder den Täter gar nicht anklagen?
Nein, dürftest du dann nicht.
Mir wird stattdessen von meinem spirituellen Umfeld gespiegelt, ich hätte die Lernaufgabe meiner eigenen Seele noch nicht begriffen. Das verschiebt doch die gesamte Dynamik von echter, realer Ungerechtigkeit hin zu individueller Unzulänglichkeit.
Absolut. Und wer sich dann wehrt, bekommt oft zu hören, er sei noch zu sehr in seinem Ego verstrickt.
Wahnsinn. Und in dieser Umkehrung sieht der Autor den Moment, in dem Spiritualität toxisch wird.
Ja, Aber er belässt es nicht nur bei dieser philosophischen Einordnung, er unterzieht dieses Konzept einer richtig unbarmherzigen logischen Prüfung. Er fordert den Leser auf, diese Prämisse mal wirklich wörtlich zu nehmen.
Okay.
Wenn dieses Modell stimmt und Leid wirklich eine pädagogische Lektion höherer Dimensionen ist, dann müssen wir uns fragen, wie der Lehrplan einer solchen Intelligenz eigentlich aussieht.
Snowden nutzt im Essay ja sehr drastische Bilder, um die Absurdität dieses Lehrplans aufzuzeigen. Er argumentiert ja völlig nachvollziehbar, dass niemand bei klarem Verstand fordern würde, man müsse einen Menschen töten, um zu lernen, wie sich das Konzept von Schuld anfühlt.
Richtig. Er folgert daraus, wenn es tatsächlich jenseitige, hochentwickelte Bewusstseinssphären gibt, die angeblich voller absoluter Weisheit sind, dann müssten die doch in der Lage sein, Empathie und geistige Tiefe zu vermitteln, ohne reale Massaker anzurichten.
Ja, das sollte man meinen.
Eine wirklich überlegene kosmische Intelligenz bräuchte keine Folterkeller oder traumatisierte Kinder, um irgendwelche moralischen Konzepte zu lehren.
Hier wird es jetzt wirklich interessant. Um das richtig greifbar zu machen, bringt er dieses klassische Bild von Eltern und Kindern ins Spiel, das diese hochtrabende Esoterik ja sofort auf den Boden der Tatsachen holt.
Oh ja, das Beispiel ist stark.
Ein durchschnittlicher menschlicher Elternteil hält sein Kind ja von der heißen Herdplatte fern. Man drückt die Hand des Kindes nicht absichtlich auf das glühende Metall, nur um durch extremen Schmerz eine Lektion über Hitze zu erteilen.
Das wäre ja vollkommen geisteskrank.
Genau. Und wenn wir Snowdens Logik da jetzt folgen, drängt sich eine zutiefst unangenehme Frage auf.
Wie rechtfertigt die esoterische Gemeinschaft, dass durchschnittliche menschliche Eltern offenbar viel mehr Empathie und moralischen Anstand besitzen als dieses angebliche hochspirituelle kosmische Bewusstsein?
Bam! Das ist so ein starker Punkt.
Ja, das ist der Moment im Text, an dem das gesamte Erklärungsmodell der Esoterik laut Snowden logisch einfach in sich zusammenstürzt. Aus seiner Sicht bleiben zwingend nur zwei Schlussfolgerungen übrig. Entweder existiert da draußen eine höhere Intelligenz, die aber ganz bewusst sadistisch handelt und Freude an grausamer Pädagogik hat.
Okay, das wäre Option 1.
Oder Option 2. Die Behauptung, extremes Leid sei zwingend für geistiges Wachstum nötig, ist schlichtweg Unsinn. Er fragt dann ganz direkt nach dem angeblichen Lernwert für einen 8-jährigen Kindersoldaten, dem man Drogen verabreicht und der gezwungen wird, Menschen zu erschießen.
Ja, was soll der Lernwert sein?
Oder nach dem spirituellen Sinn eines Lebens, das komplett in einem Lager oder in Sklaverei stattfindet. Welche Seele muss so komplett gebrochen werden, um zu erkennen, wer sie ist?
Puh, er bezeichnet es ja treffend als metaphysisch bemänteltesten Sadismus.
Ein harter Begriff, aber passend.
Das bringt uns an einen entscheidenden Wendepunkt. Wenn diese Theorie logisch dermaßen auf wackeligen Beinen steht und laut dieser Analyse geradezu absurde Konsequenzen nach sich zieht, dann müssen wir uns doch fragen, warum Millionen von intelligenten, gebildeten Menschen so fest daran glauben. Der psychologische Nutzen, den diese Weltsicht bietet, der muss doch gigantisch sein, wenn er diese klaffenden Logiklücken derart überstrahlt.
Exakt. Und hier vollzieht das Essay dann auch den nahtlosen Wechsel von der Philosophie zur Psychologie.
Okay.
Snowden betrachtet diese Form der Esoterik nämlich als einen gewaltigen Bewältigungsmechanismus. Es ist im Grunde eine kollektive Coping-Strategie, die der menschlichen Psyche hilft, in einer unerträglich chaotischen und oft grausamen Realität überhaupt zu funktionieren.
Verstehe. Wir können das Chaos also besser ertragen, wenn wir ihm nachträglich so ein Drehbuch und einen Sinn überstülpen.
Genau das.
Er verwendet in diesem Zusammenhang ja auch den Begriff psychologisches Gaslighting, was wirklich ein bemerkenswert starker Vorwurf ist.
Absolut.
Gaslighting beschreibt ja eigentlich eine Form der Manipulation, bei der einem Opfer die Realität so lange verdreht wird, bis es wirklich an der eigenen Wahrnehmung und am eigenen Verstand zweifelt.
Richtig. Und auf die spirituelle Szene übertragen bedeutet das, das Opfer wird manipuliert zu glauben, dass der Gewalttäter in Wahrheit ein Lehrmeister ist. Der Übergriff wird dann zur sogenannten Seelenvereinbarung umgedeutet.
Wow. Das schafft ja das perfekteste Täternarrativ, das man sich überhaupt vorstellen kann.
Und dieses Täternarrativ schützt nicht nur einzelne Individuen, sondern eben auch ganze Machtstrukturen.
Wie meinst du das konkret?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, Snowden analysiert sehr präzise die Gefahr der sogenannten erlernten Hilflosigkeit. Wenn dir systematisch beigebracht wird, dass du gegen Unrecht nicht ankämpfen sollst, sondern einfach vergeben und um jeden Preis in der Liebe bleiben musst, dann erstickt das den natürlichen motorischen Antrieb für jede Veränderung.
Weil die Wut fehlt.
Genau. Wut ist evolutionär und psychologisch unser wichtigstes Instrument, um Grenzen zu ziehen. Wenn diese Wut durch esoterische Mantras ständig unterdrückt wird, wird der Mensch passiv und wehrlos.
Also was bedeutet das alles konkret für unsere Gesellschaft? Das macht diese Weltanschauung zu einem unglaublich effizienten Werkzeug für alle, die von Ausbeutung profitieren.
Definitiv.
Wir können das direkt auf heute übertragen. Während gigantische Wirtschaftssysteme, Konzerne oder Staaten Menschen ausbeuten und klein halten, sitzen die Betroffenen auf der Yogamatte und versuchen, ihre Erschöpfung als karmische Lektion zu integrieren.
Ja.
Anstatt sich gewerkschaftlich zu organisieren, mal auf die Barrikaden zu gehen oder das System in Frage zu stellen, suchen sie den Fehler bei ihrer eigenen spirituellen Frequenz. Es gleicht einem Handbuch für Unterdrückung, das die Unterdrückten auch noch freiwillig lesen.
Die Psyche profitiert natürlich im allerersten Moment von dieser Fluchtbewegung. Es ist emotional wesentlich leichter, sich einzureden, man sei spirituell besonders reif, weil man sich nicht mehr aufregt, als den tiefen Schmerz der echten Realität wirklich zuzulassen.
Ja, das leuchtet ein.
Den Schmerz der Erkenntnis, dass wir in einer extrem unfairen Welt leben. Und vor allem den Schmerz, sich eingestehen zu müssen, dass gar kein kosmischer Retter existiert, der im Hintergrund die Fäden zieht, um am Ende alles zum Guten zu wenden.
Niemand kommt, um uns zu retten.
Genau, wir sind auf uns allein gestellt.
Und der Preis für diese kurzfristige metaphysische Beruhigung ist enorm hoch. Man tauscht seinen mentalen Komfort quasi gegen den eigenen moralischen Kompass ein.
Wie meinst du das?
Naja, wenn ich wirklich und wahrhaftig akzeptiere, dass jedes noch so grausame Ereignis vom Universum genauso gewollt und pädagogisch wertvoll ist, dann verliere ich doch die Fähigkeit, Unrecht überhaupt noch als Unrecht zu definieren.
Richtig.
Ausrottung wird dann in dieser Logik zur karmischen Ausgleichsbuchung, Krieg zur reinen Korrekturmaßnahme. Das ethische Fundament kollabiert dadurch vollständig.
Absolut. Und um diese gefährliche Verschiebung des inneren Kompasses noch tiefer zu illustrieren, bringt Snowden das Konzept der Sklavenmoral von Friedrich Nietzsche ins Spiel.
Oh, okay. Nietzsche.
Ja. Nietzsche hat im 19. Jahrhundert schon scharfsinnig analysiert, wie Menschen mit der eigenen Ohnmacht umgehen. Wenn ein Mensch schwach ist und sich nicht gegen seine Unterdrücker wehren kann, droht er an dieser Hilflosigkeit psychisch zu zerbrechen.
Verständlich.
Um dieses Zerbrechen zu verhindern, vollführt der Verstand einen brillanten Trick. Er deutet die erzwungene Schwäche einfach in eine freiwillige Tugend um.
Ah, ich verstehe. Das bedeutet, weil ich mich schlichtweg nicht wehren kann, rede ich mir ein, dass mein passives Ertragen der Unterdrückung eigentlich ein Zeichen von moralischer und spiritueller Überlegenheit ist.
Ganz genau.
Ich nenne meine absolute Machtlosigkeit dann einfach Demut. Und meine Angst vor dem Konflikt nenne ich Gehorsam oder Hingabe.
Exakt diese Dynamik überträgt Snowden auf die heutige Wohlfühl-Esoterik. Die psychologische Unfähigkeit oder die nackte Angst davor, harte persönliche Grenzen zu setzen, wird hier gar nicht als Problem erkannt, an dem man arbeiten könnte, sondern als bedingungslose Liebe gefeiert.
Wahnsinn.
Der Verzicht auf jegliche Gegenwehr wird zur höhere Weisheit stilisiert und jeder, der aus diesem Muster ausbricht, der mal laut wird und Unrecht anprangert, der wird sofort innerhalb der Gruppe abgewertet.
Dem wird dann attestiert, er sei unreflektiert und habe sein Ego nicht im Griff.
Genau. Es ist ein perfekt geschlossenes psychologisches System der Passivierung, das sich selbst vor jeder Kritik von außen komplett abschirmt.
Das ist wirklich ein faszinierender Mechanismus, um so eine ganze Szene kritikunfähig zu machen. Aber wenn wir diese Logik jetzt mal weiterspinnen, frage ich mich, wie esoterische Lehren reagieren, wenn man ihren romantisierenden Begriff von Liebe und Harmonie auf die reale physische Welt anwendet.
Was genau meinst du damit?
Naja, die Natur wird ja in diesen Kreisen oft als das allerhöchste Vorbild für Spiritualität und göttliche Ordnung herangezogen.
Ah ja, das ist ein Punkt, den das Essay wirklich schonungslos entlarvt. Snowden fordert uns auf, diesen esoterischen Satz »Alles ist Liebe« mal einem Praxistest in der echten Natur zu unterziehen.
Okay, und wie sieht der aus?
Wenn wir unromantisiert in einen Wald oder eine Savanne blicken, sehen wir einen permanenten, brutalen Überlebenskampf. Tiere zerfleischen sich bei vollem Bewusstsein gegenseitig. Jungtiere werden lebendig gefressen. Ganze Populationen verenden qualvoll an Seuchen.
Die Natur ist grausam.
Es ist ein gigantischer, unbarmherziger Kreislauf aus Blut, Fressen und Gefressenwerden.
Okay. Und wenn nun die esoterische Welt sich behauptet, dass das gesamte Universum inklusive dieses brutalen Naturkreislaufs von einem liebenden pädagogischen Plan durchdrungen ist, dann muss diese angebliche Liebe eine zutiefst düstere, geradezu erschreckende Qualität haben.
Richtig. Er argumentiert sehr präzise, dass eine Liebe, die Lebewesen bei lebendigem Leib aufreißen lässt, um irgendeinen nebulösen geistigen Erfahrungswert zu generieren, schlichtweg keine Liebe ist.
Sondern?
Es ist ein Folterinstrument. Wer diesen blutigen, rein biologischen Überlebenskampf als Ausdruck von höherer Liebe und kosmischer Schulung verkauft, der hat laut Snowden jeden Bezug zur Realität und zur Bedeutung von Wörtern verloren.
Das bringt uns allerdings zu einem ernsthaften Dilemma. Wir müssen da aufpassen, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, oder?
Inwiefern?
Psychologisch und therapeutisch betrachtet ist Vergebung und das Loslassen von Groll ja unbestritten extrem wichtig für die Heilung eines traumatisierten Menschen.
Ja, absolut.
Wenn wir Snowdens Kritik in ihrer vollen Härte jetzt annehmen und die Idee der spirituellen Akzeptanz komplett über Bord werfen, wie verhindern wir dann, dass wir permanent in Wut, Hass und Verbitterung feststecken? Verlieren wir da nicht etwas Wertvolles?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Aber das Essay zieht hier glücklicherweise eine sehr klare Trennlinie. Snowden fordert ja keineswegs das Ende der Spiritualität an sich und er predigt auch keine lebenslange Verbitterung.
Puh, okay.
Sein Ziel ist es einfach, metaphysische Ausreden zu enttarnen und zu beenden. Wahrer geistiger Fortschritt und echte menschliche Würde bedeuten eben gerade nicht, ein erlittenes Leid rückwirkend in ein esoterisches Geschenk umzudeuten.
Sondern?
Es geht darum, eine Verletzung oder einen Missbrauch im ersten Schritt klipp und klar als das zu benennen, was er ist. Ein unrechtmäßiger, schädlicher Angriff.
Vergebung ist demnach also erst dann echt und heilsam, wenn die Verantwortlichkeiten nicht esoterisch verwischt werden.
Genau.
Ich muss den Täter als Täter benennen dürfen. Ich muss erkennen dürfen, wenn ein System systematisch ausbeutet. Und erst wenn diese harte Wahrheit auf dem Tisch liegt und der Schmerz validiert ist, dann kann ich für mich persönlich entscheiden, den Groll loszulassen, um nicht selbst daran zugrunde zu gehen.
Exakt.
Aber diese Entscheidung treffe ich dann aus einer Position der Kraft und Klarheit heraus. Nicht aus einer erlernten Hilflosigkeit, die mir einredet, das Universum hätte mir dieses Unrecht als wertvolle Lektion geschickt.
Richtig. Und um diese kritische Trennlinie zwischen echter moralischer Klarheit und toxischer esoterischer Betäubung für jeden Einzelnen messbar zu machen, liefert Snowden am Ende seines Textes einen unbarmherzigen Praxistest. Er fordert den Leser auf, die typischen Floskeln der Szene mal aus diesem spirituellen Vakuum herauszuholen. Also Sätze wie, du hast dir dieses Schicksal vor deiner Geburt selbst ausgesucht.
Oder auch, deine Seele brauchte genau diese traumatische Erfahrung, um zu erwachen.
Genau. Oder das klassische, bleib einfach in der Liebe und bewerte die Situation nicht.
Okay, und der Test?
Der Test besteht darin, sich vorzustellen, man stünde vor einem Menschen, der echte, brutale und physische Gewalt erfahren hat.
Einem Folteropfer?
Ja, einem ausgebrannten Fabrikarbeiter, der unter menschenunwürdigen Bedingungen schuftet. Einem schwer misshandelten Kind. Und man soll diesen Menschen genau diese esoterischen Kalendersprüche direkt ins Gesicht sagen.
Oh wow.
Die Konklusion des Essays ist hier unmissverständlich. Wenn dir bei der reinen Vorstellung, diesen Menschen diese Sätze ins Gesicht zu sagen, nicht sofort körperlich unwohl wird, dann hast du durch diese Lehren keine höhere Bewusstseinsstufe erlangt.
Sondern?
Du hast schlicht und ergreifend deine menschliche Empathie verlernt und deinen eigenen inneren ethischen Kompass systematisch zerstört.
Puh. Eine unfassbar scharfe Analyse, die wirklich keinen Raum für Ausflüchte lässt.
Definitiv.
Wenn wir all diese Mechanismen und Gedankengänge jetzt mal zusammenfassen, zwingt uns das Essay von David Snowden wirklich dazu, extrem wachsam zu sein. Es dekonstruiert eine Wohlfühlblase, die den Schmerz der Welt nicht heilt, sondern ihn lediglich in Räucherstäbchenduft einhüllt und verdrängt.
Ja, das fasst es gut zusammen.
Wir haben heute gesehen, wie angebliche Erleuchtung in Wahrheit oft nur eine angelernte Passivität ist. Eine Passivität, die unterm Strich nur dazu dient,
toxische Systeme, Ausbeutung und Missbrauch weiterzufüttern, weil sie schlichtweg niemand mehr wehrt.
Leider war ja.
Und genau deshalb ist dieses Thema für dich so enorm wichtig. Es ist eine Einladung, vielleicht sogar eine dringende Aufforderung, deine eigenen Überzeugungen und Denkmuster mal gnadenlos ehrlich zu überprüfen. Wenn dir das nächste Mal im Leben jemand sagt, weißt du, alles passiert aus einem bestimmten Grund, dann solltest du ab heute ganz genau hinhören.
Frage dich, wer profitiert eigentlich gerade von diesem Grund? Dient er wirklich deinem Wachstum und deiner Heilung? Oder schützt er das ausbeuterische System, den Täter oder einfach nur die emotionale Bequemlichkeit der Menschen um dich herum, die sich nicht mit deinem echten Schmerz auseinandersetzen wollen?
Wir haben in dieser Analyse intensiv beleuchtet, wie Wut, Widerstand und das Setzen von harten Grenzen innerhalb dieser Szene ja oft als mangelnde spirituelle Reife abgetan werden.
Genau.
Als Beweis dafür, dass man angeblich noch zu sehr an seinem Ego hängt. Aber lassen wir das nicht einfach so stehen. Betrachten wir das Ganze doch mal aus einem völlig neuen Winkel zum Schluss. Was, wenn das kraftvollste, spirituellste und heiligste Wort, das du heute überhaupt aussprechen kannst, gar kein leises, harmonisches Mantra der stillen Akzeptanz ist?
Was, wenn dieses Wort stattdessen ein lautes, klares und absolut unnachgiebiges Nein zu etwas ist, das dir schadet? Denke einmal darüber nach, wie viel echte Freiheit, Würde und wahre Heilung in diesem einen kompromisslosen Wort stecken könnte.